Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die San Jose Sharks sind heute das Team, auf das ich schaue in der Vorschau-Serie auf die Saison 26-27. Die Sharks, die spielen in der Pacific Division. Im letzten Jahr haben sie Platz 5 belegt. 86 Punkte waren es am Saisonende, zusammengesetzt aus 39 Siegen, 35 Niederlagen und 8-mal den Extrapunkt mitgenommen. 86 Zähler, das waren 4 weniger als die Los Angeles Kings und die belegten den 2. Wildcard-Platz in der Western Conference. Also lange Zeit war es durchaus möglich, dass die Sharks mal wieder die Playoffs erreichen. Am Ende haben sie die aber denkbar knapp dann verpasst. Wie waren die Zahlen, die Statistiken der San Jose Sharks? Die Offensive, die belegte Platz 17. 249 Treffer waren es dann insgesamt. Die Schussquote, da lagen sie auf Platz 8. Advanced Metrics, da war es schon schlechter. Platz 28 beim Corsi-Wert, Platz 24 bei Expected Goals, Platz 20 bei den High Danger Chances. Also bei 5 gegen 5 waren die Advanced Metrics nicht wirklich gut. Einer der Gründe eben auch, warum sie dann die Playoffs nicht erreichen konnten. Das Powerplay war mit 21,2% immerhin auf Platz 16. Das hätte also statistisch gesehen gerade so gereicht für die Playoffs. Das Problem war aber nicht unbedingt die Offensive, sondern es war vor allem die Verteidigung. 290 Gegentreffer bedeutete Platz 30. Ich glaube, nur Toronto und Vancouver waren da schlechter. Die Fangquote war mit Platz 25 auch nicht wirklich überragend und Platz 26 in Unterzahl belegt, dass sie nicht nur bei gleicher Spielerzahl, sondern eben dann auch mit einem Mann weniger nicht so konkurrenzfähig waren. Was passierte in der Offseason? Bei den Abgängen ist William Eklund nach Ottawa gegangen, Kasper Haltunen ebenfalls auch bei den Senators. Brandon Svoboda ist auch zu den Ottawa Senators gewechselt worden quasi. Shakir Mukhmadulin, der ist mittlerweile in Edmonton, zusammen mit Zach Sharp. Mario Ferraro ist in Winnipeg, Vincent Desharnais in Washington, Laurent Brossoit in Anaheim, Lucas Carlson ist auch weg, Sascha Chmelevski heißt der junge Mann, der ist auch weg. Nick Leddy ist weg, John Klingberg, Ryan Reeves, Colin White im Moment in New Jersey, Philipp Kubaschew, einige davon jetzt alle Free Agents, also da ist noch nicht ganz klar, ob deren NHL-Karriere überhaupt weitergeht. Das waren die Abgänge. Bei den Zugängen haben wir Jacob Trouba aus Anaheim, Daniel Nurse aus Edmonton, Mason Marchment, der war vorher in Columbus-Seattle, Michael Kesselring in Buffalo, Eric Comrie kommt aus Winnipeg, Ivar Steenberg, der kommt als Draftpick, Zach Ostapchuk kommt von den Ottawa Senators und dann gibt es auch noch diverse Minor League Editions, auf die ich aber jetzt an der Stelle auch nicht eingehen möchte. Ich habe den Rekord erwähnt. Die San Jose Sharks, die haben sich tatsächlich um 19 Siege verbessert gehabt im Vergleich zum Vorjahr. 34 Punkte waren das. Also schon ein deutlicher Anstieg. Über die Teamzahlen habe ich geredet, aber ich werde auch mal den Blick auf die einzelnen Werte der Spieler werfen. Natürlich überragt da vorne Macklin Celebrini. 115 Punkte, 45 Tore für ihn in der letzten Saison. Alles überragend, bester Scorer bei den San Jose Sharks, auch mit erwähnt bei der MVP-Trophy und so weiter. Also ein Spieler, der zu den absoluten Superstars auch mittlerweile schon gehört in der NHL. Auf Platz 2 im Scoring, da lag Will Smith, der hatte 59 Zähler. Da sieht man schon so ein bisschen diesen Gap. Das sind 56 Punkte zwischen Will Smith und Macklin Celebrini. Man muss ein bisschen einordnen, Smith hat 13 Partien verpasst, also da wäre schon möglich gewesen, dass er irgendwo die 70 Punkte erreicht, aber selbst das sind ja dann noch 45 weniger als das, was Macklin Celebrini gezeigt hat. Also nicht nur die Abwehr hat ein Problem, auch, ich sag mal so, das Depth Scoring und die Balance zwischen dem Superstar vorne und dann eben entsprechend den anderen, das fehlte bei den San Jose Sharks. Alex Wenberg 55 Punkte und William Eklund mit 53, die ergänzen das Ganze. Aber Eklund, habe ich eben auch schon erwähnt, der ist mittlerweile in Ottawa gelandet. Also auch da jemand, der ihn dann in der nächsten Spielzeit fehlen wird. Was auffällt, ist auch, dass John Klingberg der einzige Verteidiger war, der zweistellig gescored hat. Generell lässt sich sagen, dass die Sharks sehr wenige Spieler hatten, die zweistellig getroffen haben. Wenn ich jetzt den Blick auf die nächste Saison werfe, dann ist da natürlich einmal vorne Celebrini. Dann haben wir Will Smith mit seinen 24, Colin Graf noch mit 21 Toren. Und wenn ich die Abgänge rausnehme, dann bleiben da noch Tyler Toffoli, Alex Wenberg und Adam Gaudette übrig. Und die anderen haben alle weniger als 10 Treffer. Also das ist schon sehr, sehr dürftig, was da eben dann auch die breitere Fähigkeit zum Toreschießen betrifft bei den San Jose Sharks. Da müssen sie auch irgendetwas machen, um dort entsprechend die Offensive zu beleben. Eine der Hoffnungen ist natürlich Ivar Steenberg. Und wenn man jetzt die Trades und den Draft sich anschaut, Steenberg wurde an Nummer 2 gepickt in diesem Draft, dann könnte man so ein bisschen sagen, okay, Eklund wurde gegen Steenberg getauscht. Natürlich nicht nur aufgrund der Tatsache, dass beide aus Schweden sind, sondern auch, weil sie als Forwards ähnliche Positionen dort dann auch bestreiten. Was bemerkenswert ist, dass man schon jetzt davon ausgeht, dass Steenberg wahrscheinlich im Kader ist bei den Sharks und vielleicht sogar auch in der ersten Reihe mit Macklin Celebrini spielen könnte. Das ist bemerkenswert insofern, weil bei Eklund das Vorgehen etwas anders war. Der wurde erst in den Farmteams mit eingesetzt und dann langsam rangeführt. Aber ein Unterschied ist natürlich bei Steenberg. Der hat bei Frölunda gespielt, habe ich auch natürlich dann auch live gesehen bei der Svenska Hockey-Liga, hat da 33 Punkte gehabt in 43 Partien, hat dann auch für das schwedische Nationalteam gespielt und zwar einmal bei der World Junior Championship, aber auch bei der World Championship. Und das ist eben der Unterschied von Steenberg zu Eklund. Steenberg hat schon sehr, sehr viel gegen Erwachsene gespielt, gegen voll ausgebildete Eishockeyspieler und hat sich da behauptet. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Sharks sagen, okay, dadurch ist er in der Lage, jetzt auch zu Beginn der Saison direkt mal in dem NHL-Team aufzulaufen. Natürlich wird man, wenn man jetzt nach 4-5 Spielen merkt, dass funktioniert überhaupt nicht, ihn wieder ins Farmteam zurückschieben. Ich kann mir aber vorstellen, auch aufgrund dessen, was ich gesehen habe, dass er eben nicht wieder zurückgeschickt wird, sondern dass er eben dann auch die Chance bekommt und länger auch im NHL-Team bleibt und dass sie ihn da auch Fehler machen lassen, ganz, ganz klar. Es kann natürlich sein, dass er dann mal in die zweite, dritte Reihe mit reinrückt und nicht immer in dieser ersten Formation ist. Nur, wenn man sich jetzt auch anschaut, Celebrini ist 20 und Steenberg ist 18. Da ist ja das Alter auch nicht so der große Unterschied. Das heißt, wenn man es jetzt wirklich schafft, dass die beiden direkt von Anfang an zusammenwachsen, das wäre natürlich sehr, sehr gut für die San Jose Sharks. Wenn wir schon bei Prospect sind, dann würde ich diese Themengruppe auch direkt mal abhaken. Igor Tschernyshov, der wäre wahrscheinlich noch der zweite von den Nachwuchsspielern, der auch in der nächsten Saison dann im Kader sein kann, ist ein Zweitrundenpick 2024 gewesen, hat letzte Spielzeit schon 28 Spiele gemacht für die Sharks, 19 Punkte, also da auch nicht schlecht, 9 Tore, also hochgerechnet wäre er jemand gewesen, der dann mindestens zweistellig, vielleicht sogar 20, 25 Tore hätte machen können. Und der ist auch 20 Jahre alt, hatte das Problem, dass er einen Hit bekommen hat und im Concussion-Protokoll gelandet ist, musste da dann ja knapp 1,5, 2 Wochen aussetzen und hat aber zum Saisonende wieder gespielt. Und da hofft man bei den San Jose Sharks, dass er sich als Top 6, Top 9 Spieler dort festspielen kann. Ansonsten sind noch zu erwähnen die beiden Picks vielleicht aus diesem Sommer. Weitere Spieler, Keaton Verhoef, Verteidiger, und Ryan Lynn, auch ein Verteidiger. Und auch, die sind Erstrundenpicks diese Saison gewesen. Und Joshua Ravensbergen, der ist Torhüter und war ein Erstrundenpick 2025. Da kann man davon ausgehen, dass diese drei nicht unbedingt auftauchen in dieser Spielzeit, höchstens zum Beispiel, wenn dann die NCAA-Saison früh beendet ist, dass zum Saisonende da noch der ein oder andere mal ein paar Spiele macht, kann ich mir aber auch schwer vorstellen, denn die Hoffnung ist eine andere für das Saisonende. Da komme ich dann nachher noch drauf bei den Sharks. Neben den Draft-Picks und jungen Nachwuchsspielern war natürlich ein großes Thema auch der neue Vertrag von Macklin Celebrini. 5 Jahre, 94 Millionen, das sind 18,8 Millionen pro Saison. Das war kurzzeitig der am höchsten dotierte Vertrag in der Geschichte der NHL, mittlerweile von Keon Makar überholt. Was man aber sagen kann, ist an der Stelle, dass Celebrini zumindest so ein bisschen Discount gegeben hat den San Jose Sharks. Es wären ja 20,8 möglich gewesen, das heißt 2 Millionen Dollar Spielraum hat der Mike Greer und dem Management dort gelassen. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht extrem viel, aber wir haben ja schon an vielen Stellen auch gesehen, dass jeder Dollar hilft, und wenn dann ein Budget da ist, auch zum Beispiel um andere junge Spieler dann zu verlängern, dann wäre das natürlich sehr, sehr gut, glaube ich, für die San Jose Sharks. Weitere Verträge, die sie abgeschlossen haben, für Spieler, die jetzt nicht unbedingt bei den Neuzugängen auftauchten, weil sie im letzten Jahr gekommen sind, das ist zum einen bei Mason Marchment, ein 5-Jahres-Vertrag, 33,75, das sind 6,75 Millionen pro Jahr. Michael Kesselring hat einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, 4,5 Millionen pro Jahr, nachdem er aus Buffalo kam. 3,84 Gegentore im Schnitt, das ist natürlich zu viel, und deshalb hat man auf der Verteidigerposition nachgebessert. Mark Madulin ist weg, Ferraro ist weg, Dehane ist weg, und dafür kamen eben Kesselring, Darnell Nurse und Jacob Trouba. Zu den Personalien Jacob Trouba und Darnell Nurse habe ich mich in den Free Agency Episoden, beziehungsweise ich glaube in dieser 3 Stunden Marathon Episode schon ziemlich ausführlich geäußert. Ich bin der Meinung, dass Trouba überbezahlt ist für das, was er bietet. Interessant in dem Zusammenhang übrigens, dass er wohl jetzt gesagt hat, er hat bei den Anaheim Ducks nicht die Wertschätzung bekommen auf finanzielle Art und Weise, die er sich gewünscht hätte. Vielleicht haben die Ducks ihm auch nur einen realistischen Vertrag angeboten und San Jose hat eben überbezahlt. Bei Darnell Nurse hat mich gestört, nicht, dass man ihn geholt hat, sondern dass man den vollen Vertrag von ihm weiterhin übernommen hat. Das bedeutet ja jetzt eben, dass die Sharks also schon sehr, sehr viel Geld in diese beiden Akteure investiert haben. Und wenn man dann noch Dmitri Orlov mit dazu nimmt, dann haben wir 3 der wichtigsten Verteidiger, die 30, teilweise deutlich über 30 Jahre alt sind. Und ich würde mal sagen, dass die Geschwindigkeit und Mobilität dieser 3 nicht so hoch ist, wie das vielleicht notwendig wäre, um dann auch mit anderen Teams mitzuhalten. Also ich stelle mir zum Beispiel auch vor, wie dann die Verteidigung der Sharks in der Pacific gegen einen Connor McDavid agieren möchte. Natürlich kennt Nurse den, nur McDavid kennt auch Nurse. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil auf der Seite. Ich sehe auch zum Beispiel andere Angriffe schneller, wenn man da dann einfach nur mal auf die Fs schaut in der anderen Division. Also ich glaube schon, dass die Verteidigung von San Jose ein Problem sein kann, weil sie noch nicht schnell genug ist. Du hast natürlich auch da junge, hoffnungsvolle Spieler wie einen Sam Dickinson, wie einen Luca Cagnoni, die eben mit reinwachsen. Kesselring ist ja auch noch nicht der Älteste. Aber wie gesagt, diese 3, die auch am bestbezahltesten sind dann hinten, das gefällt mir nicht unbedingt, dass man die Verteidigung da für mich nicht so dynamisch und schnell gemacht hat, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Und vor allem auch da wieder, wenn ich jetzt 2 Millionen bei Celebrini spare, muss ich die ja nicht unbedingt bei Nurse und bei Truber raushauen. Was sicherlich eine Hoffnung ist, wenn man auf die beiden schaut, dass sie in der Offensive mit unterstützen. Truber hatte 10 Tore bei den Anaheim Ducks, Nurse hatte 7 Tore bei den Oilers. Ich kann mir vorstellen, dass er etwas mehr Spielzeit vielleicht auch mal in einem Powerplay bekommt, auf jeden Fall mehr Möglichkeiten hat, auch vorne die Offensive mit einzuleiten. Das bedeutet, vielleicht sind dann Truber und Nurse die beiden, die von Klingberg die Produktion übernehmen und dann auch dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Tore auch noch von hinten in der Abwehr kommen. Wie gesagt, trotzdem muss ja die defensive Stabilität auch da sein. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, dann die Balance zu finden für diese beiden Akteure. Mike Greer hat das auch ausgedrückt. Er hat gesagt, naja, Daniel Nurse ist athletisch. Er ist ein großartiger Schlittschuhläufer. Er ist lang, er kann verteidigen. Aber er kann eben auch, ja, jump the play, hat er gesagt. Also er kann sich auch mit einschalten nach vorne und Offensive mit ergänzen, was eines der Kriterien offensichtlich war, dass man diese beiden mit reingeholt hat, ist der Charakter. Da muss man schon sagen, bei aller Kritik von mir, auch bei bestimmten Spielaktionen, Truba war Kapitän bei den New York Rangers, dann ein Nurse war hochgeschätzt in Edmonton, wurde auch immer wieder von den anderen verteidigt, wenn es darum ging, dass er kritisiert wurde für seinen Vertrag. Da merkt man also auch schon, dass die anderen Spieler diese Spieler sehr geschätzt haben. Und das ist natürlich etwas, wenn du dann in so einem jungen Lockerroom 2 solche Führungsakteure mit reinbringst, dann kann das auch helfen, eben um dort den Lockerroom weiterzubringen. Und beide sind schon sehr, sehr weit gekommen. Also Truba, Eastern Conference Finals, Nurse, Stanley Cup Finals gespielt, fast einen gewonnen. Also auch das, diese Erfahrungen sind eben auch etwas, was die Sharks mit in ihre Kabine haben wollten und wo die beiden Spieler dann hoffentlich helfen, den nächsten Schritt zu gehen aus Sicht der San Jose Sharks. Wenn ich aufs Lineup schaue, dann sind hier aktuell als Defensivpaare Sam Dickinson und Jacob Truba genannt als erstes Verteidigerpaar. Ja, da wäre meine Kritik. Jacob Truba war in New York schon eigentlich nicht mehr Material fürs erste Verteidigerpaar. Dass er jetzt bei den Sharks da wieder spielt, gut, spricht nicht unbedingt dafür, dass die Defensive viel besser geworden ist. Zweite Verteidigerpaar, Nurse und Orlov, wie gesagt, beide jenseits der 30, inwieweit sie dann mobil sind und auch inwieweit die Kombination der beiden für defensive Stabilität sorgen könnte, lasse ich mal offen. Und hinten Kesselring und Cagnoni als drittes Verteidigerpaar, okay. Also nochmal, Truba und Nurse in dem zweiten oder dritten Verteidigerpaar von mir aus, aber vorne im ersten, einer von beiden halte ich für schwierig und für eine eher problematische Situation. Ich habe bisher noch gar nicht über die Torhüterposition geredet bei den San Jose Sharks. Da ist normalerweise Jaroslav Askarov derjenige, der die Nummer 1 sein soll. Nur im Vorjahr lag er auf Platz 96 von 98 Torhütern, was Goals Save Above Expected betrifft. Fast 19 Tore mehr hat er kassiert, statistisch gesehen, als er das hätte müssen. Und da ist natürlich so ein bisschen jetzt die Frage, ist er wirklich die Nummer 1? Alex Nedeljkovic, der war quasi fast ausgeglichen, immerhin in der Statistik dann auch auf Platz 51, also auch im Mittelfeld platziert. Der NHL zum Beispiel kurz hinter Akira Schmidt, kurz hinter Jonas Korpisalo. Und ja, die Frage wird sein, ob man Askarov wirklich so viel einsetzt und ob er wirklich dann derjenige sein soll, der 47 Partien macht. Vielleicht versucht man da auch eher, das so ein bisschen auf 3 Schultern zu verteilen. Eric Comrie kam ja aus Winnipeg. Das wäre jemand, der auch von der Leistungsfähigkeit her mit 25 Spielen letztes Jahr auch quasi bei plus minus null gewesen, was Goal Save Above Expected betrifft. Das könnte so eine Idee sein, dass man sagt, Comrie spielt seine 20 Spiele, Nedeljkovic macht seine 25, 30 Partien und dann reduziert man so ein bisschen den Workload für Askarov, der normalerweise, glaube ich, der Goalie der Zukunft sein soll. Und ich habe ja eben auch erwähnt, dass mit Joshua Ravensburgen auch noch ein weiterer jüngerer Torhüter dann in der Pipeline ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Ziel, dass man Askarov bis dahin dann in Form hat. Natürlich wird der Druck immer höher. Also die Erwartungen an die San Jose Sharks, die sind sicherlich größer. Und deswegen muss auch auf der Torhüterposition einfach eine Verbesserung her dann in der nächsten Saison. Ich gehe noch mal so ein bisschen hier die Forwards durch, was da an Kombinationen möglich ist. Jetzt hier in diesem Beispiel wird Celebrini mit Will Smith und Igor Tschernyshov genannt. Da habe ich gesagt, Ivar Stenberg könnte auch da in der ersten Reihe mit auftauchen, aber egal wie, Celebrini und Smith sind zwei sehr, sehr gute junge Spieler, funktionieren wunderbar zusammen. Und wenn sie dann zum Beispiel noch Stenberg haben, dann wäre das eines der besten Trios, was junge Spieler betrifft, in der kompletten NHL. Und schon, glaube ich, einfach sehr, sehr aufregend auch mit anzusehen. Zweite Linie, Michael Misa, Colin Graf und Mason Marchment. Auch eine schöne Mischung aus jüngeren Spielern und eben dann mit Marchment einen Veteran. Hinten die dritte Formation, Wenberg, Kiefer, Sherwood, ja entweder mit Tschernyshov oder mit Stenberg. Auch da wieder zwei erfahrene Spieler, ein jüngerer Spieler, auch das passt. Und die vierte Formation, Tyler Toffoli, Zach Ostapchuk und Ty Dellandrea. Auf dem Papier auch nicht so schlecht. Ich meine, Dellandrea, auch jemand, der immer mal wieder gezeigt hat, dass er auch mehr kann. Tyler Toffoli, jemand, der auch scored. Also grundsätzlich würde ich mir wirklich schon auch mehr erwarten von diesen vier Reihen, wenn die so dastehen. Und auch, dass es ausgeglichenere Scoring gibt. Natürlich fällt die Qualität so ein bisschen ab hinter Celebrini. Aber das ist normal für die allermeisten Teams. Also es gibt ja kaum Teams, wo du sagen kannst, du hast den absoluten Superstar. Ich habe ja auch über die Oilers geredet. Also hinter Dreiseitel, hinter McDavid gab es ja auch eine Lücke. Klar, bedingt dadurch, dass Hyman verletzt war. Aber trotzdem ist ja auch da nicht so, dass du jetzt 5, 6 hast, die 30, 40 Tore machen, sondern immer so ein bisschen abgestuft. Also insgesamt muss bei den Sharks mehr kommen. Es müssen alle irgendwo ein bisschen mehr treffen. Und du musst natürlich dann irgendwo auch jemanden haben, der mal 30 Tore macht, einige, die 20 Tore machen und eben dann auch Spieler, die zweistellig treffen. Das wäre so eine gesunde Mischung dann auch entsprechend, um da tatsächlich dann ein Spitzenteam zu werden. Meine beiden großen Fragen und Themen, die ich ja bei allen Teams bespreche. Einmal die wichtigste Storyline für die Sharks, würde ich persönlich sagen, spielen die Sharks Playoffs. Sie haben die letzten Jahre immer größere Schritte gemacht, die sich am Anfang nicht unbedingt in der Tabelle gezeigt haben, letzte Saison schon. Und mit jemandem wie Celebrini musst du fast auch irgendwie in die Playoffs kommen. Und wenn man sich so anschaut, die Superstars in den letzten Jahrzehnten, dann ist es denen auch teilweise recht früh gelungen, dann da reinzukommen. Wenn man an einen Crosby denkt, wenn man an einen McDavid denkt, dann musst du irgendwann im dritten, vierten, fünften Jahr dann auch schon in die Playoffs kommen. Da sollte Celebrini jetzt eben dann auch die Sharks hinführen können. Übrigens noch Anmerkung zu ihm. Im Moment haben die San Jose Sharks keinen Mannschaftskapitän. Ich kann mir vorstellen, dass sie entweder sagen, dieses Jahr gehen wir ohne Kapitän rein und warten noch ein bisschen ab, oder dass sie tatsächlich direkt sagen, McLean Celebrini ist unser neuer Mannschaftskapitän, würde ich schon erwarten. Wen drumherum von den Älteren willst du unbedingt nehmen und warum nicht auch das als Zeichen der Wertschätzung dann zu dem Vertrag, das C mit aufs Trikot und ihn dann auch, glaube ich, noch mal ein Stück weit mehr emotional an die Sharks binden, wobei er ja auch aus der Gegend kommt. Ne? Also wenn ihr die Geschichte kennt, der Papa hat ja bei den Golden State Warriors gearbeitet oder arbeitet da noch, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist Celebrini ja jemand, der groß geworden ist im Gebiet rund um San Jose. Also da ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, der würde jetzt vielleicht dann auch irgendwann gehen wollen. Ja, was ist der Erfolgsmaßstab? Ja, alles andere außer einer Playoff-Teilnahme wäre eine Enttäuschung. Auch da wieder einzuordnen. Tja, wie verpassen sie dann die Playoffs, wenn es Verletzungen gibt und so weiter? Okay, aber grundsätzlich vor dieser Saison würde ich sagen, Erfolgsmaßstab ist Playoffs. Ja, super, damit ist das Saisonziel erreicht. Bubble ist noch so halbwegs okay, aber ich glaube, da haben sie letztes Jahr eben schon zu viel rangeschnuppert, dass das jetzt reichen würde, um die Saison dann als Erfolg zu werten. Das heißt also alles unter einem der Wildcard-Plätze. Das wäre schlechter. Und wenn ich jetzt auch nochmal wieder einfach auch zurückgehe, ich muss mal gucken, ob die NHL hier die Standings auch noch wieder hat. Genau, wenn ich jetzt mal aufs letzte Jahr schaue und auf die Pacific blicke, dann sehe ich schon so, dass San Jose sich höchstwahrscheinlich verbessert hat. Sie haben auf jeden Fall die Defensive anders gestaltet und dadurch, dass sie vorne vielleicht noch ein Jahr erfahrener geworden sind und so ein, zwei Sachen angepasst haben, könnte das besser werden. Das heißt, vielleicht sind sie näher an die Ducks rangerückt, die sich ein bisschen verschlechtert haben. Zum Beispiel kannst du ja auch sagen, Jacob Trouba fehlt jetzt Anaheim, Carlson fehlt Anaheim, Gudas fehlt Anaheim. Also da sind ja sehr viele Erfahrene weggebrochen bei den Ducks. Und bei den Sharks haben sie sich da dann schon entsprechend auch Erfahrung geholt. Los Angeles sehe ich im Moment auch als eine Mannschaft, die nicht unbedingt besser geworden ist. Das heißt, in der eigenen Division könntest du schon zwei Teams überholen. Und das musst du dann auch schon fast, denn in der Central, Utah ist stärker geworden. Die drei vorne nenne ich immer wieder F-Stars, Wild, die sind nicht viel schlechter. Da wird es schon schwierig. Also im Grunde muss San Jose darauf hoffen, einen Wildcard-Platz zu bekommen oder eben dann Platz 3 zu erobern in der eigenen Division. Das ist möglich, ganz, ganz klar. Aber das wird auch sehr schwierig. Und wie gesagt, vor allem defensive Goaltending, das ist das, was funktionieren muss. Und vielleicht noch so ein bisschen, dass sie durch eine bessere Offensive das eine oder andere Spiel auch hoch gewinnen können, wo sie dann mehr Tore machen, wo nicht nur Celebrini alleine agiert, wo dann auch andere ihm helfen. Das also meine Vorschau auf die San Jose Sharks in der nächsten Saison. Wie immer gilt, Fragen, Anmerkungen, Kommentare gerne info@sportpassion.de oder dann entsprechend über die Social Media Kanäle. Und in der nächsten Ausgabe, da geht es dann weiter mit den Nashville Predators. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.